Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ursula von der Leyen, die mag ihren Job als EU-Kommissionspräsidentin. Deswegen sind sich in Brüssel eigentlich alle ziemlich sicher, die Kommission im Parlament und bei den Mitgliedstaaten. Sie will den Job behalten, auch nach der Europawahl im kommenden Jahr. Und so sollte man ihre Rede zur Lage der Europäischen Union heute auch hören. Das ist die letzte vor der Wahl im kommenden Jahr. Obwohl sie nicht mit einem einzigen Wort über ihre eigenen Pläne gesprochen hat, so war das doch indirekt immer wieder herauszuhören. Das hat unsere Korrespondentin Caroline Born beobachtet.
An Pathos spart Ursula von der Leyen nicht. Europa war, wie sie sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg die Antwort auf den Ruf der Geschichte.
Europe once again must answer the call of history.
Diesem Ruf müsse Europa nun erneut folgen, so beginnt die Kommissionschefin ihre gut einstündige Rede vor dem EU-Parlament. In weniger als 300 Tagen werden die Abgeordneten neu gewählt. Über von der Leyens eigene Zukunft, ob sie sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, kein Wort. Stattdessen eine Bilanz über eine stärker geopolitisch ausgerichtete EU, den Wiederaufbaufonds nach der Pandemie und allen voran den Kampf gegen den Klimawandel.
When it comes to the European Green Deal, we stay the course, we stay ambitious.
Auf Kurs bleiben, es ist eine Ansage an ihre eigene christdemokratische Fraktion, die zuletzt versucht hatte, einzelne Umweltgesetze abzuschwächen oder zu verhindern. Von der Leyen hat dazu geschwiegen, nun deutliche Worte, aber auch beschwichtigende Töne an die Industrie, besonders an kleine und mittlere Unternehmen und an die Landwirte, nachdem sich die Christdemokraten unter ihrem Vorsitzenden Manfred Weber als Bauernpartei gerühmt und Ernährungssicherheit gegen Umweltschutz in Stellung gebracht hatten.
Meine Anerkennung und mein Dank dafür, dass Sie uns Tag für Tag mit Lebensmitteln versorgen.
Von der Leyen kündigt kaum neue Gesetze an. Eine Bombe lässt sie platzen. Frankreich hatte zuvor auf Maßnahmen gepocht gegen Elektroautos aus China. Diese billigeren Fahrzeuge würden die Weltmärkte überschwemmen, sagt von der Leyen und kündigt eine Antisubvention. Untersuchung an.
And their price is kept artificially low.
Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt. Die Rede ist ein Rundumschlag. Zwei große Projekte, die noch vor den Wahlen fertig werden sollen, stechen hervor. Das Gesetz zur Regulierung der künstlichen Intelligenz. Von der Leyen schwebt neben dem Gesetz ein weltweites KI-Gremium vor, ähnlich dem Weltklimarat. Bei der Reform der gemeinsamen Asylpolitik setzt die CDU-Politikerin auf mehr Grenzschutz und Partnerschaften, wie sie mit Tunesien geplant sind. Stärker ins Detail geht von der Leyen nicht. In diese Lücken stoßen die Parlamentarier, zum Beispiel beim Thema Erweiterung. Wie eine EU mit über 30 Staaten noch funktionieren soll, lässt von der Leyen offen, spricht von Reformen, notfalls durch eine Änderung der Verträge. Das reicht dem belgischen Liberalen Guy Verhofstadt nicht. Wir sind nicht mehr in der Lage, Sanktionen gegen Russland zu beschließen, wegen des Einstimmigkeitsprinzips, weil ein oder zwei Länder dagegen sind. Wir brauchen unbedingt eine Vertragsänderung.
Absolutely, this reform of the treaty.
Unter anderem die Liberalen kritisieren zudem, von der Leyen habe nicht genug unternommen, um den Rückbau der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen aufzuhalten. Richard Legutko von der polnischen Regierungspartei PiS sieht das naturgemäß anders. An der EU-Klimapolitik lässt er kein gutes Haar.
The Green Deal, the Commission's flagship, instead of being a vehicle of growth, is a costly extravaganza.
Der Green Deal, das Vorzeigeprojekt der EU, sei nicht mehr als ein kostspieliges Spektakel. Von den Grünen dagegen Lob, dass der Kampf gegen den Klimawandel Priorität habe. Philipp Lomberts.
We owe very much of this to you, Madam President.
Das haben wir Ihnen zu verdanken. Ihrer Vision, Ihrer Hartnäckigkeit, Ihrer Führung. Bleiben Sie standhaft, Frau Präsidentin.
President. Ursula von der Leyen macht heute in Brüssel Werbung für ihre Agenda als Kommissionschefin ein Jahr vor der nächsten Europawahl. Und ein zentraler Punkt in dieser Werbung ist auch der grüne Deal, der Green Deal, ein klimaneutrales Europa bis 2050. Das ist das Ziel und dafür hat sie Lob bekommen, auch von den Grünen heute. Wir wollen wissen, was Florian Schöne denkt. Er ist der Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Das ist der Dachverband der Deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisation. Hallo, Herr Schöne.
Hallo.
Also wir haben es gerade gehört, die Vision und die Hartnäckigkeit ist gelobt worden von den Grünen. Was möchten Sie noch hinzufügen?
Ja, Frau von der Leyen hat es nicht leicht in diesen Rahmenbedingungen. Das haben wir ja eben im Beitrag schon gehört, dass Manfred Weber und seine EVP, also die CDU-CSU-Kolleginnen aus Brüssel, massiv gegen Frau von der Leyen gefeuert haben in den letzten Monaten. Und da muss man schon sagen, sie ist standhaft geblieben. Das ist nicht trivial und nicht selbstverständlich in diesen schwierigen Zeiten, ja, gerade auch durch Krieg, Krise und Inflation. Und das muss man ihr hoch anrechnen. Bei aller Kritik an den Details, ja, auch dass es nicht wirklich vorangeht, auch die Umsetzung nicht vorangeht, immerhin. Und ich finde, das muss man sagen, das war das heutige Signal. Der Green Deal ist nicht verhandelbar und wir haben die Hoffnung, dass er auch im nächsten Jahr noch weiter ausgestaltet und vorangebracht wird.
Aber das klingt für Sie, als wäre das das Minimale?
Ja, wenn man mal in die Details schaut. Also zunächst mal, das ist eine von 6 Prioritäten. Wir erinnern uns, Frau von der Leyen hat gesagt, das ist Man on the Moon. Das ist sozusagen die Mondlandung, die wir jetzt nochmal mit dem Green Deal, also Europa komplett auf links drehen durch diese sozial-ökologische Transformation. Da hat sie viel federn lassen müssen. Das kann man ihr nicht vorwerfen. Das ist den Rahmenbedingungen und ihrer eigenen Partei geschuldet. Und jetzt sind eben auch viele Gesetzgebungsvorhaben auf der Strecke geblieben. Zum Beispiel die sogenannte schadstofffreie Zukunft mit der REACH-Verordnung, die Tierschutzgesetzgebung, die nachhaltige Ernährung. Da waren alles noch konkrete Gesetzgebungsvorhaben geplant. Die sind auf der Strecke geblieben. Die hat sie mit keinem Wort erwähnt heute. Und das interpretieren wir so, dass das eben geopfert wurde, weil der Druck zu hoch wurde und sie will zumindest die Kernanliegen des Green Deals noch erhalten.
Aber da müsste man ja konsequenterweise sagen, sie ist nicht die Richtige, weil sie nicht die Macht hat, das umzusetzen, was sie will.
Ja, also ich finde es, und das muss man auch wirklich sagen, das verdient großen Respekt, dass sie mit ihrer Partei, und da muss man einfach nochmal den EVP-Vorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber erwähnen, dass sie da ständig Sperrfeuer bekommt. Und die Mehrheitsverhältnisse verändern sich gerade auch so gefühlt in Europa. Und ich wüsste niemand, der oder die das im Augenblick erfolgversprechender durchsetzen kann. Und wir wissen, die Europawahl wird ja auch eine riesige Herausforderung für Mehrheiten, progressive Mehrheiten, für eine zukunftsfähige Entwicklung für Umwelt- und Klimapolitik.
Herausforderung ist da eine Untertreibung, oder? Also wenn man sich anschaut, in wie vielen Ländern Parteien gerade im Aufwind sind, die sagen, das geht uns alles viel zu weit. Wir haben auch gerade im Beitrag zum Beispiel die Peace gehört aus Polen. Da hieß es ja, das ist eine Extravaganz, dieser grüne Deal, mehr
genau.
Nicht.
Genau. Und das muss man sich wieder vor Augen halten. Und ich finde, das war ja wirklich ein tolles Signal, dass aus der konservativen Parteifamilie heraus dieses Signal kommt. Das ist unverhandelbar. Wir brauchen diese Transformation. Die wird schmerzhaft, die wird teuer. Aber es gibt keine Alternative. Und dieses Signal, und das muss sie auch als Spitzenkandidatin, wenn sie es denn wirklich wird, muss sie das auch in die nächste Legislatur transportieren. Und da wären wir eben zuversichtlich oder hoffnungsfroh, dass nur sie in der Lage ist, auch diese konservativen Kräfte ein bisschen zu überzeugen und mitzunehmen. Also der Weg ist noch weit zur Klimaneutralität, aber zumindest hat sie heute das Signal ausgesendet, dass sie daran nicht locker lassen
möchte. Aber ist es dann nicht auch falsch, wenn zum Beispiel der Deutsche Naturschutzring sagt, dass mit 2050 klimaneutral, das ist nicht ambitioniert genug? Wenn wir jetzt noch ambitionierter werden, ist das vielleicht gut fürs Klima, aber dann haben wir am Ende keine Kommission, die das umsetzen kann?
Ja, das ist also zunächst mal ist das Aufgabe der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft deutlich zu machen. Und wir orientieren uns hier an dem 1,5-Grad-Ziel. Was wäre nötig? Ja? Und am Ende muss die Politik ausverhandeln, wie kriegen wir Mehrheiten dafür und wie kriegen wir die Gesellschaft überzeugt. Und deswegen sagt man ja auch immer diese sozial-ökologische Transformation. Wir brauchen natürlich auch die Finanzierung, um die Menschen mitzunehmen, zum Beispiel bei dem Umbau der Heizung, beim Umstieg auf eine umweltverträglichere Mobilität. Aber auch die Landwirtschaft mitzunehmen hin zu einer natur- und klimaverträglichen Produktion. Also das ist dann der Aushandlungsprozess, den wir gemeinsam sozusagen in die Politik noch transportieren müssen. Aber ich finde, es muss schon deutlich sein, ne? Wir stehen vor gewaltigen Anstrengungen, um unsere selbst auferlegten Ziele, ja, Ziele lassen sich leicht formulieren, aber sie in Maßnahmen umzusetzen, das ist eine gewaltige Aufgabe und da können wir bloß hoffen, dass die Politik das ernst nimmt.
Na, ein Ziel ist ja auch, dass ein Klimasozialfonds errichtet wird, um Gruppen in den Bevölkerungen, die jetzt nicht so viel Geld haben, bei dieser Erreichung der klima- und umweltpolitischen Ziele finanziell zu unterstützen. Also der Grundgedanke ist ja schon da, aber trotzdem, wenn ich Sie richtig verstehe, muss man schon sagen, das ist die 100 Billionen Euro Frage im Klimaschutz. Was nützen ambitionierte Ziele, wenn die Menschen sich überfordert fühlen.
Genau, das haben wir ja wirklich in Deutschland die letzten Monate sehr schmerzhaft erlebt, am Heizungsgesetz, aber auch beim Verbrenner aus. Das sind die Themen, die die Menschen wirklich unmittelbar tangieren. Ne? Das Bekenntnis ist da, aber wenn es konkret wird, dann brauchen wir Überbrückungshilfen, wir brauchen Unterstützung für die Menschen. Und man muss auch dazu sagen, dieser Klimasozialfonds ist bislang auch maßgeblich daran gescheitert, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nicht bereit war zu sagen, ich investiere da richtig Geld, weil er will nicht, dass er sozusagen hier der Zahlmeister Europas wird am Ende. Ne? Also da ist eben auch die Frage, wie weit geht die Solidarität und wie finden wir ein Finanzierungssystem, zum Beispiel auch über neue Steuern und Abgaben auf europäischer Ebene, dass Verschmutzung entsprechend auch teurer wird, um diesen Umstieg auch sozialverträglich auszugestalten.
Halten Sie Klimaschutz für ein Gewinnerthema bei der Europawahl im kommenden Jahr?
Wir arbeiten intensiv dran, dass es ein Gewinnerthema ist, weil diese Transformation, die kommt, das merken wir auch in der Industrie, das merken wir in der Wirtschaft, das merken wir im Bankensektor. Die letzte Europawahl war ungleich leichter. Wir erinnern uns, da war Klimapolitik, ne, mit den Fridays for Future und so weiter, war ein Riesenthema. Ne? Und das wird die gewaltige Herausforderung, dass neben dem sozialen Zusammenhalt, auch und der Stärkung, dem Erhalt der Demokratie in Europa und der europäischen Institutionen, dass Klima und Umwelt eins der Kernthemen wird. Und wir hoffen, wir setzen maßgeblich darauf, auch mit unkonventionellen Verbündeten und Allianzen, dass diese Themen auch wirklich Gewinnerthemen sind und bleiben.
Florian Schöne hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Präsident des Deutschen Naturschutzrings und wir haben über Ursula von der Leyen und ihren Green Deal gesprochen. Vielen Dank.
Danke ebenfalls.